Willkommen bei Brandaus. Seid dabei und erlebt die Welt der Feuerwehr hautnah.
Geschätzte Podcast-Familie, ich darf in dieser Sendung den zweifellos renommiertesten Jugendforscher Österreichs begrüßen. Einen ausgewiesenen Experten für punktgenaue Analysen darüber, wie unsere Jugend tickt, was ihr wichtig ist oder was auch nicht und ob sie künftig überhaupt noch bereit ist, für andere Verantwortung zu übernehmen. Und das ist genau jene Frage, die uns als freiwillige Feuerwehr natürlich am meisten beschäftigen. Werden die freiwilligen Feuerwehren auch noch in Zukunft genügend Nachwuchs haben oder wird die Work-Life-Balance dem freiwilligen Feuerwehrwesen das Leben aushauchen? Darüber und über noch viel mehr möchte ich in den nächsten 30 Minuten mit Österreichs bekanntestem Jugendforscher Professor Bernhard Heinzelmeier plaudern. Herr Professor, herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit.
Aber gerne, grüß Gott.
Herr Professor, steigen wir ein in Medias Res. Simple Frage, wie tickt unsere Jugend? Was kann man von ihr erwarten? Kann man noch von ihr etwas erwarten? Und worauf müssen wir uns einstellen?
Ja, der Jugend geht's weder gut noch geht's ihr schlecht. Das ist so eine schwankende Mittelposition. Einmal kippt man in Richtung gut und einmal kippt man in Richtung schlecht. Das ist ambivalent. Also das heißt, die sind nicht euphorisch, aber auch nicht todunglücklich. Ja. Wir haben, wenn man sich das Bild genauer anschaut, dann gibt's ein Phänomen, das nennt sich das Optimismus-Pessimismus-Paradoxon. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist recht einfach. Es ergibt sich nämlich die paradoxe Situation, dass die Jugendlichen, was ihre persönliche Zukunft betrifft, sehr optimistisch denken und was die Zukunft der Gesellschaft betrifft, sehr pessimistisch denken. Also kurz zusammengefasst, die Mehrheit sagt, ja, ich werde das schaffen, was ich mir vornehme, aber die Welt um mich herum wird wahrscheinlich untergehen. Das ist paradox. Ja, also das ist so, ist so die Grundhaltung, man ist persönlich optimistisch, aber auf die Gesellschaft setzt man nicht. Ja, also das ist interessant. Das bestimmt irgendwie die Stimmung in der Generation.
Und welche Schlussfolgerungen ziehen die jungen Menschen jetzt daraus, aus ihrer persönlichen Analyse?
Naja, die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen, das ist ja recht einfach. Sie sagen, es kommt auf mich an, ich muss es schaffen, weil es hilft mir keiner. Also das heißt, die jungen Leute vertrauen nur mehr ihren engsten Umfeld. Also das sind die Freunde, die Familie, ja, und dann ist es eigentlich schon vorbei. In Medien und Politik hat man überhaupt kein Vertrauen mehr. Wo man noch Vertrauen hat, das sind Hilfsorganisationen zum Beispiel. Also Rotes Kreuz, Feuerwehr, Bundesheer, Polizei, ja. Also denen wird vertraut. Und sie vertrauen den Institutionen und Organisationen, die konkrete Hilfe anbieten. Und wo man auf Fragen nur ideologische Antworten oder Ausflüchte kriegt, ja, das ist für die Leute, diese Einrichtungen sind für die Leute nicht interessant und davon sind dann besonders die politischen Parteien betroffen.
Das heißt, Ihren Worten entnehme ich, dass eigentlich die Feuerwehr eine große Chance haben müsste, auch in Zukunft noch genügend Nachwuchs zu rekrutieren. Ich kann jetzt nur für Niederösterreich sprechen, wir haben derzeit 103.000 Mitglieder und nach wie vor Zuwächse bei den jungen Menschen. Kann man sich darauf verlassen, dass das in Zukunft auch so sein wird, nach Ihren Erläuterungen?
Also da kann man sich drauf verlassen, weil die Leute haben schon das Bedürfnis, etwas Gutes zu tun, um sich danach besser zu fühlen. Also das ist, wir sehen in unseren Studien, dass die Leute heute nicht mehr wahnsinnig religiös sind. Ja, aber trotzdem, also eine Religiosität, die mit Institutionen verbunden ist, die geht eigentlich zurück. Aber es ist trotzdem noch immer dieses religiöse Bedürfnis quasi in den Menschen. Und so versucht man, das dadurch zu befriedigen, dass man moralisch handelt und sich dafür dann von irgendwoher auch immer an Lohn erwartet. Also das heißt, wenn man solidarisch und gemeinschaftlich handeln, dann glaubt man, dass das kommt dann irgendwann wieder zurück. Ja? Also das ist ein bisschen irrational, aber es motiviert. Also das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man jetzt auf die Feuerwehren explizit eingeht, die Feuerwehren sind interessant, sind spannend. Da gibt's technische Geräte, die interessant sind. Da gibt's interessante Fahrzeuge, da gibt's spannende Einsätze. Ja. Also die Feuerwehr hat schon, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich klingt, hat schon ein bisschen was auch mit Abenteuer zu tun. Und die Leute leben halt doch in einem sehr biederen, einfachen, um nicht zu sagen kleinbürgerlichen Leben, und die wünschen sich ein bisschen Abwechslung. Und das findet man bei der Feuerwehr, plus einer Gemeinschaft, die einen schützt und auffängt und wo man auch zu Hause hat.
Ihren Worten entnehme ich, eigentlich ist es ja fast gegenteilig des Mainstreams, was auch immer wieder in den Medien transportiert wird. Unsere Jugend ist egoistisch geworden. Also da höre ich jetzt nicht viel Egoismus heraus, weil sonst würde man sich ja nicht interessieren für solche Organisationen.
Also wir dürfen nicht vergessen, dass in den Medien nur ganz bestimmte Personengruppe mit einem ganz engen Horizont beschäftigt ist. Ja, also das muss man sagen, denen fehlt der Gesamtüberblick. Die sprechen nur über die eigene Gruppe. Die kennen nur die eigene Gruppe. Und da sehen wir einen extremen Bruch zwischen der städtischen und der ländlichen Bevölkerung. Die ländliche Bevölkerung ist solidarisch, gemeinschaftsorientiert, denkt an den Nachbarn, möchte für das große Ganze etwas leisten, ist er weitaus patriotischer, um das einmal zu sagen, haben ein ausgeprägtes Österreich-Bewusstsein und haben einen großen Hang zum Ehrenamt. Ja. Das ist in der Stadt überhaupt nicht so. Also weitaus weniger. Da sind die Organisationen, die auf Ehrenamtlichkeit angewiesen sind, die haben die ärgsten Probleme, und deswegen sind für die Zivildiener so wichtig. Weil wenn es die Zivildiener nicht geben würde, dann würden im städtischen Raum würden die ganzen Blaulichtorganisationen oder viele von denen gar nicht mehr existieren können. Also das heißt, wir müssen den Unterschied zwischen Stadt und Land sehen. Und in den Bundesländern ist eine andere Kultur, sind andere Werte, da ist man noch ein bisschen traditioneller und da ist man patriotisch und gemeinschaftsverbunden.
Man hat ja oft den Eindruck, Sie haben es jetzt angesprochen mit dem Stadt-Land-Gefälle, dass oft versucht wird, von einzelnen Gruppierungen eben Stadt und Land auseinander zu dividieren, dass den Menschen am Land gesagt wird, was sie zu tun haben, wie sie sich benehmen sollen. Täuscht der Eindruck?
Na gut, die Städter, um es einmal so ein bisschen pauschalierend zu sagen, die waren immer schon ein bisschen überheblich. Ne? Das kennen wir ja schon seit der frühen Neuzeit. Ne? Die Stadt, haben wir schon gesagt, Stadtluft macht frei, und dort sind andere Menschen und die sind höher gebildet, und da ist das Zentrum des Handels.
Liberaler.
Des Handels liberaler und ich weiß nicht was. Ja. Also das heißt, und den Leuten, die am Land leben oder gelebt haben, ja, denen ist immer wieder das städtische Leben als das Ideal vorgehalten worden. Und heute sieht man aber, dass dieses städtische Ideal nicht mehr funktioniert, weil die Städte im Gegenteil ja unsicher geworden sind. Und wir sehen in unseren Daten, dass sich viele Leute die Stadtflucht überlegen. Und dass es nur deswegen nicht zu einer massenhaften Stadtflucht kommt, weil sie das viele nicht leisten können. Aber die es leisten können, ziehen zumindest in den Speckgürtel um die großen Städte herum, wenn nicht gar weiter raus. Und der Vorteil ist, dass sie dort Gemeinschaft finden. Das ist das Wichtige. Gemeinschaft finden, keine Angst haben müssen vor dem Kulturverlust. Ja, das ist ganz wichtig. In den Städten gibt es ja damit schon ein Problem. Und zudem noch eine frische Luft, eine gesunde Natur haben. Ja, dort können sie die Kinder auch ins Freie rauslaufen lassen, ohne dass sie gleich von einem Auto überfahren werden. Also das sind schon so die Vorteile. Also das heißt, der ländliche Raum hat an Reputation gewonnen und ist für die städtische Bevölkerung sowas wie ein Sehnsuchtsort geworden.
Wenn ich jetzt wieder zur Feuerwehr zurückkommen kann in diesem Zusammenhang, was kann die Feuerwehr tun, um junge Menschen zu rekrutieren? Auch die sozialen Medien bedienen, gehe ich davon aus, weil dort halten sich diese jungen Menschen auf. Oder sehen Sie auch noch andere Möglichkeiten, wie man eben sich sympathisch machen kann bei jungen Menschen?
Ja, also die neuesten Studien sagen uns, dass die jungen Menschen ausgesprochen bildorientiert sind. Das heißt, das sind Gefühlsmenschen, die sich von Bildern motivieren und leiten lassen. Sie sind nicht textorientiert, sie sind nicht diskursorientiert. Sie hören weniger auf Argumente und achten mehr auf Bilder. Das heißt, man muss eine bildzentrierte Kommunikation machen. und man muss die richtige Stimmung und die richtigen Gefühle vermitteln. Das heißt, das Alltagsleben in der Feuerwehr, ja, das muss eingefangen werden und muss den Leuten über Bilder vermittelt werden. Und die Bilder, die muss man sich genau anschauen, weil die müssen zum Beispiel Gemeinschaftlichkeit vermitteln. Das ist was für Jugendliche total wichtig ist. Ja. Man darf nicht vergessen, die sind in der Familie, ja, da erfahren sie Gemeinschaft, aber darüber hinaus, ja, ist heute der Arbeitsalltag und die Schule, Bildung, all das so vereinnahmend, dass sie kaum mehr zur sogenannten Gemeinschaftsarbeit irgendwie kommen. Also man tut sich schwer, selbsttätiger eine Freundesgruppe zu haben. Ja, das ist ja alles aufwendig, da muss man pflegen, da muss man telefonieren und so weiter. Und da ist natürlich super, wenn es ein Angebot gibt, wo man hinkommt und in einer Gruppe integriert wird und dort seine Freunde hat und mit denen noch gemeinsam was Gutes tun kann. Also das ist schon ein Riesenasset, was die Feuerwehr da hat. Gemeinschaft und Gutes tun. Diese Kombination, ja, das ist das, was vor allem am ländlichen Raum, wo noch traditionelle Werte vorherrschen, bei den Jugendlichen sehr, sehr ziehen müsste.
Wir haben vor wenigen Jahren eine Umfrage machen lassen von einem renommierten Institut. Und da wurde auch gefragt, was würden Sie, wenn Sie zur Feuerwehr gehen, als allererstes erwarten? Und da war der erste Punkt Spaß. Man will vor allem Spaß haben und erst an dritter oder vierter Stelle kam, ich will helfen. Das ist praktisch ja ident mit dem, was Sie jetzt gesagt haben.
Ja, und das Interessante daran ist, Sie wollen beides, nicht? Man will Spaß haben. Das ist überhaupt in der Zeit, in der wir leben, die eher spaßbefreit ist, nicht? Weil man redet ja da eigentlich immer nur über Probleme, nicht? Also man macht die Zeitung auf und es stürzen Probleme auf einen zu. Es ist in den elektronischen Medien, egal wo man ist, immer Probleme, Krisen. Wir leben in einer Krisenzeit. Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, diverse Krise des Gesundheitssystems, Teuerung, Wirtschaftskrise, Krise, Migrationskrise, das ist ja unglaublich eigentlich, ne? Das verkraften die Leute nicht mehr. Man will sie da zumindest vorübergehend ausklinken und deswegen sucht man Orte, wo nicht über die Krise geredet wird und alles, überall, wo nicht über die Krisen geredet wird, dort ist ein Ort, den man mit Spaß identifiziert. Also mit Spaß heißt einfach unbeschwert sein. Also die Leute wollen einfach zwei, dreimal in der Woche irgendwo hingehen, wo sie unbeschwert sein können. Und wenn die Feuerwehr so ein Ort ist, wo man das sein kann, dann ist das ein sicher attraktives Angebot.
Ich möchte jetzt, mir tut es weh, wenn ich es ausspreche, weil man schon so oft hört, und es ist einfach inflationär, die sogenannte Work-Life-Balance. Wie sehr schlägt die auch bei jungen Menschen durch? Muss man da etwas befürchten, jetzt auch als freiwillige Organisation, oder kann man das abhacken als Feuerwehr?
Also Work-Life-Balance, muss man sagen, ist zum Ersten besonders wichtig in höher gebildeten akademischen Milieus. Desto höher, desto weiter in der Gesellschaftshierarchie und in der Bildungshierarchie nach oben kommt, desto wichtiger wird die Work-Life-Balance und desto mehr versuchen die Leute, das Individuelle über das Kollektive zu stellen. Das ist ein ganz klarer Fall. Wenn ich weiter nach unten komme, ja, wird die Work-Life-Balance immer weniger wichtig. Das Zweite ist, es hat was mit dem Geschlecht zu tun. Work-Life-Balance ist eigentlich ein weiblicher Begriff. Also bei den Frauen ist besonders wichtig, das hat eine ganz einfache Erklärung, Frauen sind halt übermäßig mit der Care-Arbeit belastet, um es einmal so zu sagen, oder müssen die halt verrichten. Und deswegen ist es ihnen wichtig, dass die Care-Arbeit in der Familie gerechter aufgeteilt wird. Und deswegen reden sie über Work-Life-Balance, weil bei denen ist ja das Leben in einem Ungleichgewicht. Ne? Also sie sind eine Doppelbelastung und müssen zusätzlich zu der herausfordernden Arbeitswelt dann auch noch irgendwie die Familie erledigen. Deswegen wird das da viel diskutiert. Aber Work-Life-Balance heißt nicht nur Balance zwischen Arbeit und Familie, sondern das heißt auch Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Das heißt, die Leute wollen auch, wenn sie viel arbeiten, eine Sphäre haben, wo sie sich dafür belohnen können und wo sie genießen können. Auch das gehört zur Life Balance dazu. Und es ist keine Frage, dass halt der allgemeine Trend schon in diese Richtung geht, dass man das Leben immer wieder hinterfragt, was habe ich da jetzt persönlich davon? Ja? Kann ich für mich das Optimum rausholen? Oder bin ich eigentlich nur eine Arbeitsdrohne, die für den Erfolg von anderen arbeitet und sich da aufopfert?
Was uns immer wieder auch auffällt, nachdem ich auch schon Jahrzehnte bei der Feuerwehr Mitglied bin, dass alles ein wenig unverbindlicher geworden ist. Wenn ich Zeit habe, komme ich. Wenn ich keine habe, dann komme ich nicht. Oder wenn es mich freut, dann komme ich. Wie geht man damit um? Kann man jungen Menschen schon erklären, dass es wichtig ist, dass innerhalb der Feuerwehr auch eine gewisse Disziplin herrscht und dass ein Zeitmanagement einzuhalten ist?
Ja, also das, was Sie sagen, entspricht natürlich ein bisschen dem Zeitgeist, weil das Ideal unseres Lebens ist halt doch das, dass man weniger zwanghaft selbst kontrolliert ist, wie das früher der Fall war. Also wenn man 50er, 60er Jahre zurückblickt, dann war dieses Ordnungssystem, dieses gesellschaftliche Ordnungssystem, haben die Leute internalisiert und haben sie selbst kontrolliert und haben sie selbst reguliert. Da hat der Gesetzgeber gar nichts mehr machen müssen, nicht? Oder da hat man gar nicht mehr achten müssen, dass die alle pünktlich kommen, weil die waren eh so unter Selbstzwang gesetzt, dass sie das gemacht haben oder haben sie selber unter Druck gesetzt. Das nimmt heute ab, ja, und das hängt auch mit dem anderen Erziehungsstil zusammen. Die Leute haben einfach keine Angst mehr vor den Eltern, die haben keine Angst mehr vor den Autoritäten, die haben keine Angst mehr vor den Vorgesetzten, vor den Lehrern etc., haben sie nicht mehr. Und deswegen gehen sie natürlich auch mit strukturellen Vorgaben einfach lockerer um. Nicht? Also das heißt, was heißt denn das jetzt? Das heißt einfach das, sie müssen den Leuten ganz genau erklären, warum das jetzt wichtig ist, dass sie da pünktlich hinkommen, zum Beispiel im Kontext der Feuerwehr. Das müssen die verstehen. Ja? Wenn sie es verstanden haben, dann werden sie in dem Fall, wo das wirklich wichtig ist, ja, werden sie pünktlich kommen. Wenn sie sagen, wenn wir uns am Mittwoch um 18 Uhr treffen, dann muss jeder pünktlich sein. Ja? Und dann werden sie sich denken, wozu? Ja? Also das, wenn ich 5 Minuten später komme, bricht die Welt auch nicht zusammen. Also das heißt, sie werden dort pünktlich sein, wo tatsächlich die Welt, wo man befürchten muss, dass die Welt zusammenbricht.
Das heißt, man muss den Menschen erklären, wahrscheinlich ja nicht nur Jungen, auch anderen, wenn er kommt, warum er kommt. Ich muss ihm dort etwas anbieten, wenn er kommt, und er muss für sich einen Sinn erkennen. Da kann man eigentlich sagen, das ist ja fast schon eine Lebensschule, ist Feuerwehr, freiwillige ja. Feuerwehr, Lebensschule?
Naja, gut, das sicher, weil erstens einmal muss man in einer Gemeinschaft zurechtkommen, dann muss man in einer hierarchischen Gemeinschaft zurechtkommen, ja, dann muss man bestimmte Techniken lernen, ohne die kann man dort nicht mitmachen, dann wird eine bestimmte Haltung vermittelt, ja, das alles ist Lebensschule, also da findet Wertevermittlung, Kompetenzvermittlung, das Üben des Lebens in einer Gemeinschaft, da kommt eigentlich so viel zusammen, ja, dass das fast schon irgendwie pädagogisch ähnlich hochwertig ist, wie das, was in der Familie passiert, das darf man nicht vergessen. Diese Gemeinschaften wie die Feuerwehr, die haben ja familienähnlichen Charakter, weil da kann da durchaus jemand hinkommen, der sich dort einen Ersatzvater oder einen zweiten Vater oder Ersatzmutter oder eine zweite Mutter sucht. Das kennen wir ja auch zum Beispiel aus den Lehrbetrieben, nicht? Wo oft der Ausbildner quasi eine zweite Vaterfigur ist oder überhaupt die Vaterfigur oder die Mutterfigur, je nachdem. Also das heißt, die Feuerwehr, die hat irrsinnig viel Bedeutung für die Sozialisation der jungen Leute, für die Einführung der jungen Leute in die Erwachsenenwelt und ins gesellschaftliche Leben.
Was uns auch auffällt, dass früher es selbstverständlich war, wenn man einige Jahre, 5, 6, 7 Jahre bei der Feuerwehr dabei war, dass man eine zum ersten Mal verantwortungsvolle Position übernimmt, einen Gruppenkommandanten zum Beispiel. Da gibt es auch schon eine immer größer werdende Scheu, Verantwortung zu übernehmen. Sehen Sie das auch in Ihren Studienergebnissen, weniger Verantwortung übernehmen zu wollen?
Das sehen wir ganz deutlich in unseren Studienergebnissen, weil wir das immer wieder abfragen, auch im Hinblick auf das, wie sich die Leute die Arbeit in einem Betrieb vorstellen, also wie sie sich die berufliche Arbeit vorstellen. Und da findet man immer weniger, die sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen. Nicht? Also das heißt, vorneweg, vorangehen wollen immer weniger.
Aber warum?
Das ist einfach, erstens einmal ist es heute schon eine ganz starke Versagensangst, die Leute haben. Die haben Angst, unter Beobachtung zu stehen und dann einfach zu versagen und dann vor allen Leuten blöd dazustehen. Also das hat schon was zu tun mit einer Gesellschaft, ja, die sehr genau die anderen beobachtet und wo man sich nicht mehr den kleinsten Fehler erlauben darf, ohne dass man das toleriert. Ja. Also heute genügt ein falsches Wort und man ist erledigt. Ne. Es ist nicht so einfach, bis hin, dass das dann oft noch strafrechtliche Tatbestände sind. Und da versucht sich natürlich jeder aus dem Brennpunkt herauszuziehen. Und das ist natürlich auch jetzt in der Berufswelt so. Man sagt, ich höre das oft, dass man sagt, mir ist lieber ein guter Zweiter oder eine gute Zweite zu sein, als ein schlechter Erster oder so. Man hört oft diese Dinge. Also so vorne weggehen, das ist, wenn man so unter Beobachtung steht und wenn so ein großer Sanktionsdruck ist, wie wir den heute haben, das ist kein Wunder, nicht verwunderlich, dass das nicht sehr populär ist.
Gibt es eine Altersgrenze, wo man junge Menschen ansprechen soll? Ich frage es deswegen, weil wir haben begonnen vor 3-4 Jahren mit der Kinderfeuerwehr in Niederösterreich ab dem 8. Lebensjahr. Davor war es zwischen 10 und 15 die Feuerwehrjugend. Ist das ein richtiger Weg, dass man zeitig genug schon beginnt mit 8 Jahren sich als Feuerwehr zu präsentieren bei den jungen Menschen?
Ja, desto früher, desto besser. Also das heißt, die Identifikation mit einer Marke, das kann man sehr allgemein sagen, ja, die findet oft schon sehr früh statt. Also ich kann das auch, was große Automarken machen und die ein neues Automodell vorstellen, dann gibt's immer dazu eine Kinderaktion, ja, wo die Kinder zum Beispiel 2 Stunden lang in irgendein Nebenraum dann von der Autoausstellung dann ein Modell der Automarke gemeinsam mit einem Künstler oder mit einer Trainerin dann nachbauen, ne? Um dadurch eben herangeführt zu werden. Wenn man heute eine Marke in einem 6-Jährigen verankert, ja, dann weiß man, dass das sehr nachhaltig ist. Desto später sie mit der Markenpositionierung, Markenverankerung anfangen, desto volatiler ist das Ganze. Also neigen die dann von dort noch dahin zu wechseln, man hat nicht so eine starke Bindung. Das heißt, desto früher sie anfangen, desto stärker und desto nachhaltiger ist die Markenbindung.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie die Feuerwehr, Sie waren ja wie gesagt bei uns schon bei einigen Vorträgen, auch in Thulen, in der Zentrale, dass sich die Feuerwehr noch in irgendeine bestimmte Richtung bewegen soll, um für junge Menschen weiterhin relevant und interessant zu bleiben, oder ist man da auf einem richtigen Pfad?
Also was ich sehe, ist es eigentlich richtig, weil die Feuerwehr ist hochgradig kompatibel mit der Alltagskultur und der Lebenswelt dieser jungen Menschen. Ja. Man hat nette, attraktive Uniformen, man hat eine gute Weiterbildung.
Schreckt das nicht? Entschuldigung für die Unterbrechung, aber man hört auch immer wieder und liest da immer wieder in Medien, Uniform, das ist was Altes, das ist was Traditionelles, was Nationales, da schreckt man junge Menschen.
Na, es gibt ja tatsächlich den Zauber der Uniform, und die Uniform wertet ja auch die Menschen auf und man signalisiert Zugehörigkeit und man signalisiert, dass man eben gerade eine hohe Identifikation mit Österreich, mit österreichischen Werten hat. Das ist ja alles, ist ja nicht so, dass das die Leute zurückweisen. Das sind 20%, die weisen das zurück, aber die große Mehrheit, 80%, ist eigentlich von der Uniform recht begeistert und tragt sie gern. Wenn es eine Uniform ist, die für eine Institution steht, die halt attraktiv ist. Nicht? Wenn es eine Uniform ist, die keiner sehen will, und was ich um Gottes Willen, jetzt kommen die schon wieder daher, also dann ist das weniger gut. Aber so wie es bei der Feuerwehr ist, ist das eine tolle Geschichte. Ich würde von den Uniformen keinen Millimeter abweichen, weil die Leute, die keine Uniform wollen, die kommen letztendlich eh nicht zu Ihnen, um dort mitzumachen.
Sie haben in einem Ihrer Vorträge, noch vor der Pandemie bei uns in Thulen, einmal 2 interessante Wörter verwendet. Da ging es natürlich auch um die Jugend, und da haben Sie gesprochen von den angepassten Hosenscheißern. Das war Ihr Zitat damals. Was haben Sie damals gemeint?
Naja, es ist schon so, dass wir eine Jugend haben, die dazu tendiert, ein bisschen ängstlich zurückhaltend zu sein. Also das, was wir schon zuerst gesagt haben, ist diese keine Führungsaufgabe übernehmen wollen, sie nicht angreifbar machen, keine exponierte Meinung vertreten. Ja. Also das habe ich damals sehr pointiert und überzogen damit gemeint. Also dass diese Angst, die in den Leuten drinnen steckt, diese Versagensängste und dieses aufgedeckt zu werden und bloßgestellt zu werden und das. Und das hängt schon damit zusammen, dass in dieser Gesellschaft ja zum Prinzip geworden ist, vor allem zum Beispiel in der Politik, ja, andere an den Pranger zu stellen, öffentlich mit Dreck zu bewerfen, irgendwas hervorzukramen aus der tiefsten Vergangenheit und das dann an die Öffentlichkeit zu bringen. Und deswegen auch der Rückzug. Also wir haben es zu tun mit einem Rückzug. Mache ich sogar ein neues Biedermeier. Nicht? Also das heißt, die Leute ziehen sich in die eigenen vier Wände, in den eigenen Freundeskreis zurück. Jetzt hat eine Kollegin gerade von mir geschrieben, es gibt wieder so eine Tendenz zu einem neuen Cocooning, also das sich in den Kokon einspinnen, abschließen, ja, nach außen hin. Das hat es einmal vor 30 Jahren, war das so ein amerikanischer Trendausdruck, ne, dieser Rückzug in einen Kokon mehr oder weniger. Und dass wir das jetzt wieder sehen. Ne? Also das heißt, wenn sie mutig sind, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, die Leute, dann sind sie in der Gruppe mutig. Also das heißt, wenn sie alle gemeinsam in der Feuerwehr Uniform sind, ja, und zu einem Einsatz fahren, ja, dann sind sie mutig. Aber wenn sie allein auf sich gestellt sind und wenn es um Zivilcourage und sich einmischen geht und es steht niemand neben oder hinter einem, dann sind die Leute schon sehr vorsichtig. Man muss auch dafür Verständnis haben. Wenn man in so einer Welt lebt, lernt man, dass es besser ist, vorsichtig zu sein. Ne?
Oder traut man den jungen Menschen grundsätzlich einfach weniger zu?
Naja, das natürlich auch. Also das ist schon irgendwie auch eine Tendenz des Alters, dass man auf das Neue blickt und das alles eigentlich immer ein bisschen defizitär findet. Ne? Das ist, ist nicht mehr so, wie es einmal war, und das irritiert halt gleich. Also das hat vielleicht auch was mit meinem Alter zu tun, dass ich da so kritisch und skeptisch bin, weil die Welt halt eine andere ist und man ist halt was anderes gewohnt und möchte an dem festhalten.
Ja, man hat ja genau bei der Feuerwehr das Problem oder auch den Vorteil, man kann es jetzt sehen, wie man will. Wir haben ja, wie gesagt, von 8 bis 65, 70 und auch 75, 80-Jährige bei der Feuerwehr. Und vermutlich ist es dann für ältere Baujahre gar nicht mehr so einfach, das alles zu verstehen, was da jetzt passiert, auch mit den sozialen Medien und wie die jungen Leute miteinander sprechen. Das ist natürlich ein Problem, kann ich mir vorstellen.
Na, auf jeden Fall. Na, erstens einmal haben die Leute ja teilweise eine Skepsis gegenüber diesen neuen sozialen Medien. Die haben ja auch nicht den besten Ruf, nicht? Weil auch da gibt's ja Verfolgung und Überwachung und Mobbing und irgendwelche Schwärme, die aufeinander losgehen und so. Kommt ja häufig das Individuum unter die Räder. Also da sind die skeptisch und die Älteren vor allem und die Jüngeren sind halt eher professionell im Umgang, damit die wissen, wie man das macht, dass man dort nicht unter die Räder kommt. Die können sich aus der Affäre ziehen, die können mit dem gut umgehen, ob das jetzt technisch ist oder inhaltlich ist. Ja. Also das heißt, wenn man ein sogenannter Digital Native ist, ja, dann tut man sich halt mit den Dingen leichter, wie jemand, der erst mit 40 das erste Mal mit dem konfrontiert war. Ja. Also man muss schon sagen, es ist, wenn man es so betrachtet, für die Alten, die sind halt, wenn sie sind halt, nehmen daran teil, an dem Prozess, dass ihre Welt eigentlich verschwindet und durch eine neue ersetzt wird. Das heißt, es ist dann schon ein Gefühl der Heimatlosigkeit, des Heimatentzuges, und dann wird man halt ein bisschen skeptisch und ein bisschen reserviert. Man ist gegenüber dem Neuen als älterer Mensch grundsätzlich ein bisschen skeptischer, als das die jungen Menschen sind, die mit beiden Händen zugreifen und sagen, ah, was gibt's da? Lass mir das einmal anschauen, könnte interessant für mich sein. Ne?
Aber genau das ist ja wieder die Chance auch der Feuerwehr, und das ist auch wieder eine Chance für unsere Gesellschaft, weil genau da bei uns kommen ja jung und alt zusammen, man spricht miteinander, man schafft vermutlich auch mehr Verständnis für die eigenen Positionen, und insofern, das wäre jetzt fast schon ein Schlusssatz, aber der kommt natürlich von Ihnen, ist die Feuerwehr da schon Lebensschule und ganz, ganz, ganz wichtig, was auch das soziale Zusammenleben betrifft.
Ja, nein, es ist so. Ich glaube, die Feuerwehr die leistet einen Beitrag dazu, die Menschen an das unter Anführungszeichen normale gesellschaftliche Leben heranzuführen. Weil wenn man jetzt ein unbeschäftigtes Kind oder einen unbeschäftigten jungen Menschen zu Hause sitzen hat, ja, was macht denn der? Ja? Also die sitzen den ganzen Tag mit dem Handy da und schauen da rein. Jetzt habe ich nichts dagegen, dass man das macht. Das kann man auch machen, da gibt es sehr viel Interessantes zu sehen. Aber viel wichtiger, um in diese Gesellschaft integriert zu werden und um eine vernünftige Sozialisation zu haben, ist halt, dass man Real-Life-Kontakte hat, dass man wirklich mit lebendigen Menschen zu tun hat, dass man andere Menschen spüren kann, die umarmen kann, ja, also ihren Atem spüren kann, ihren Blick sehen kann. Also das sind alles Dinge, die halt ganz, ganz, ganz wichtig sind. Und da leistet die Feuerwehr natürlich ganz, ganz eine wichtige Arbeit, eine sozialisatorische Arbeit, ne? Die nimmt die Jugendlichen bei der Hand, ja, bringt sie in Gruppen rein, ja, sie müssen dort üben, wie man miteinander umgeht. Sie lernen technisches Fachwissen, das sie brauchen für den Einsatz. Es werden Werte vermittelt und sie lernen vor allem auch Empathie, ja, und Achtsamkeit. Ja. Und sie lernen auch das Denken in größeren Kategorien, also in Gemeinschaftskategorien und nicht nur in Individualkategorien. Und das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Das heißt, jeder junge Mensch, der zur Feuerwehr geht, der hat gegenüber allen anderen, die nicht zur Feuerwehr gehen, einen unbestreitbaren Vorteil, wenn man sich das jetzt nochmal Revue passieren lässt, was ich gerade gesagt habe, über das, was dort alles vermittelt und wird und gelernt werden kann.
Herr Professor Heinzelmeier, wohltuende Worte. Wenn man so als Interviewer gegenüber sitzt, ist man dann selbst stolz, auch Mitglied dieser Organisation zu sein. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre offenen Worte, für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwann einmal in Tulln bei einem Vortrag wieder. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank und sehr gerne kommen wir wieder nach Tulln.